Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, auch wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Die Familie von der Anne Frank, ihre Tante, ist 1929 auf Basel emigriert. Die haben seit 1929 in der Schweiz gelebt und die Familie Frank hat die Familie häufig besucht, zu Familienfest oder eben für die Ferien auch. Und dann sind sie miteinander auf Adelboden in die Winterferien. Wir haben Fotos von Otto Frank mit dem Winterpulli und Margot Frank zwischen schneebedeckten Chalet steht. Die Mutter von Anne Frank am Schleifschuh fahren und dann natürlich die Sommerferien im Engadin in Sils Maria.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts Stammtisch, wo wir aktuelle Themen aus Kultur, Politik, Religion und Gesellschaft besprechen. Unser heutiges Thema ist Anne Frank und die Schweiz. Jeder kennt ihre Biografie, fast jeder, aber dieser Aspekt, ihr Schweizbezug, ist bislang unterbelichtet geblieben. Im Landesmuseum in Zürich aber hat kürzlich eine Ausstellung genau mit diesem Titel eröffnet. Und wir freuen uns, eine Historikerin heute zu Gast zu haben, nämlich Rebecca Sander aus dem Landesmuseum.
Danke für die Einladung.
Und mit am Tisch sitzt mein Kollege Luca Zachey. Und Luca, du bist letzte Woche berührt, sogar betroffen von dieser Ausstellung zurückgekommen. Und ich freue mich auch sehr, dass du heute hier sitzt.
Hallo.
Und mein Name ist Johanna Di Blasi. Liebe Rebecca, wie kam das dazu, dass ihr diesen Schwerpunkt gewählt habt? Was hast du recherchiert und herausgefunden und herausgearbeitet? Und warum erzählt ihr diese Geschichte gerade jetzt?
Vielleicht zu der letzten Frage zuerst, warum dass wir das gerade jetzt erzählen. Wir sind im Moment an einer Zeitenwende mit dem persönlichen Bericht der Holocaust-Überlebenden. Die Holocaust-Überlebenden, die es noch gibt, sind Kinder gewesen während dem Zweiten Weltkrieg und sind jetzt hochbetagt. Und die werden sterben. Und die Frage ist, was passiert, wenn wir ihre persönlichen Stimmen nicht mehr haben, wo über das berichten, die uns erzählen, die uns ermahnen und die uns dazu anhalten, dass wir das nie mehr so passieren lassen. Und ja, und die Frage ist, was machen denn die nachgeborenen Generationen, was machen wir? Wir stehen in der Verantwortung, dass wir den Holocaust weiterhin erinnern, wenn die Zeitzeugen nicht mehr da sind. Also das ist die grosse Frage natürlich am Ende der Zeitzeugenschaft. Warum dass wir die Ausstellung im Landesmuseum zeigen? Es ist eine Ausstellung gemacht worden vom Jüdischen Museum von der Schweiz in Basel vor ein paar Jahren, wo das Thema war, wie Otto Frank die Stimme seiner Tochter in die Welt brachte. Und wir haben uns an dieser Ausstellung orientiert und haben die genauso als Ausgangspunkt, um das Thema noch ein bisschen national zu beleuchten. Dann ist der Anne Frank, ihr Tagebuch, ist ein Buch, das die meisten Leute kennen. Es gehört zu den meistgelesensten Büchern der Welt. Ihre Erinnerungen sind zum Sinnbild geworden für die Erinnerung an den Holocaust. Und der Schweizbezug ist einer breiten Öffentlichkeit sicher so nicht bekannt.
1936 noch hat sie Urlaub gemacht in der Schweiz, sogar zweifach.
Ja, also die Familie von der Anne Frank, ihre Tante, ist 1929 auf Basel emigriert. Die haben seit 1929 in der Schweiz gelebt und die Familie Frank hat die Familie häufig besucht, zu Familienfest oder eben für die Ferien auch. Und dann sind sie miteinander auf Adelboden in die Winterferien. Wir haben Fotos von der Otto Frank mit dem Winterpulli und der Margot Frank zwischen schneebedeckten Chalet steht. Die Mutter von Anne Frank am Schleifschuh fahren und dann natürlich die Sommerferien im Engadin in Sils Maria. Das hat eine verwandtschaftliche Bedeutung. Es ist eine von der Cousine von der Anne Frank, ihrem Grossvater, hat dort eine Villa gehabt, hinter dem Waldhaus, hinter dem Hotel Waldhaus, die Villa Larette. Die gibt es immer noch heute und es hat heute dort ein kleines Denkmal für die Anne Frank. Eben die Familie, die Villa war im Familienbesitz gewesen und darum ist die Familie Frank dort in die Sommerferien gegangen. Und wenn man auf Sils Maria geht, dann
findet man den einen oder anderen Erinnerungspunkt schon heute noch.
Und wir sind da 1936, also 3 Jahre nach der Machtergreifung. Das Leben von jüdischen Familien war ja schon stark überschattet. Wie war denn das für die Familie damals da, 1936, in diesem Jahr?
Also die Familie Frank war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr in Deutschland gewesen. Anne, ihre Tante, ist 1929 auf Basel und der Anne, ihre Familie, die sind 1933-34 auf Amsterdam. Und der Anne, ihre Großmutter, ist 1933 auf Basel gezogen zu ihrer Tochter, hat Frankfurt verlassen. Ihre Heimat, wo sie seit Jahrhunderten, wo die Familie seit Jahrhunderten gelebt hat. Also 1936 ist effektiv niemand mehr von der Familie Frank in Deutschland gewesen. Aber natürlich hat die Machtergreifung das Leben von allen Jüdinnen und Juden geprägt. Und wir wissen von Archivmaterial, dass die Familie von der Anne Frank, ihrer Tante in Basel, sehr aufmerksam Zeitungen gelesen hat, auch die Süddeutsche Zeitung. Also die haben sehr genau gewusst, was in Deutschland passiert und haben das sehr genau verfolgt. Das ist sicher eine sehr ungemütliche Situation gewesen für sie. Und dann 1936 verliert Anne Frank, ihre Tante, ihren Mann, verliert seine Stelle. Er arbeitet in Basel bei einer deutschen Firma und die deutsche Firma tut die sogenannte Arisierung nachvollziehen. Und er muss also seine Stelle als Direktor von dieser Firma, die er führt, abgeben und ist damit stellenlos und hat kein Einkommen mehr. Und das ist in der Schweiz sicher nicht so gut, wenn man als deutscher Emigrant in den 30er Jahren in der Schweiz ist und dann plötzlich keine Stelle mehr hat, dann wird der Aufenthaltsstatus ein bisschen prekär.
Ja, ich denke, das werden wir auch noch vertiefen. Ich möchte vorher Luca fragen. Luca, ist dir irgendein Bild oder ein Satz aus der Ausstellung jetzt besonders nahe gegangen und in Erinnerung geblieben?
Es ist vor allem der Kontrast zwischen Föteli, ich glaube, es war eben Sils Maria, vor einer lachenden Anne Frank, sehr entspannt und fröhlich, also so wie man muss erwarten, dass jemand muss sein in diesem Alter. Und später, glaube ich, das Bild vom, glaube ich, es ist zu Holland vor einem Schwimmbad, ich bin nicht sicher, wo es drauf steht, dass man keinen Zutritt hat, also dass Juden keinen Zutritt hat. Und das ist, und ich frage mich, bei all so historischen Ereignissen, es muss wie eine graduelle Abstufung dazwischen sein, zwischen dem, wo passiert, und irgendwann muss es aber kippen, dass man so weit ist, dass man Menschen, Ethnien oder Gruppen von Menschen so degradiert, dass man sie, dass sie keinen Zugang haben mehr zum öffentlichen Leben. Und eigentlich sind es ja sehr wenige Jahre dazwischen. Und da fragt man sich, ist das auch heute wieder möglich? Es gibt auch noch Teile in einer Ausstellung, wo es um ein Mahnmal oder Denkmäler gibt, um nichts zu vergessen. Und die Ausstellung ist schon gemacht worden, um nichts zu vergessen. Mir hat es wirklich traurig gemacht, dass bin ich auch voll gewesen von Emotionen, weil ich das Gefühl hatte, die Bühne verändert sich, aber irgendwie die Schauspieler oder die Akteure drauf machen immer noch die gleichen Fehler. Also ich habe jetzt in meinem Blick auf das, was jetzt im Moment läuft, habe ich es so ein bisschen mitinterpretiert gehabt. Aber ich glaube, der Kontrast zwischen dem Föteli und dem Bild von dem, vor einem Schwimmbad, ich glaube, das ist das, was am meisten weh da hat, wo ich in der Ausstellung bei denen war, wo man festgeblieben ist.
Ich kann das gut verstehen. Die Anne Frank, die du beschreibst, in Sils Maria, die dort im Gras sitzt und die Sonne auf dem Gesicht hat, das ist ein kleines Mädchen, das 7, 8 ist, total unbeschwert ihr Leben führt. Und dann wenige Jahre später, 1940, marschiert Nazi-Deutschland in Holland ein, im Mai, und das hat natürlich für die Familie Frank tiefe Veränderungen. Sie können dann nicht mehr einfach so reisen. Und eben, wie du sagst, sie dürfen dann, Juden und Jüdinnen dürfen dann nicht mehr ins Café, dürfen nicht mehr in die öffentlichen Schwimmbäder, dürfen nicht mehr in Sportvereinen mitmachen. Anne, ihre Schwester, wird aus dem Ruderclub ausgeschlossen. Sie dürfen nicht mehr Tram fahren, sie dürfen nicht mehr Velo fahren. Das sind so Gesetze, die Nazi-Deutschland schon hat, und die werden in Holland dann nachvollzogen, also Schritt für Schritt. Und das ist genau die graduelle Verschärfung, die du da beschreibst. Also das sind Freiheiten, die ihnen entzogen werden, und die Drohkulisse, die aufgebaut wird, oder dann auch wirklich mit diesen Deportationen die Bedrohung vom Tod, wo einfach Schritt für Schritt wie näher kommt, und wo es einem sehr berührt, gerade das Foto, das du beschreibst, von diesen drei Buben vor dem Schwimmbad, ist herzerweichend, weil die dort vor dem Eingang stehen und haben ihr ein Badtüchli auf dem hinteren Rücken, und man weiss genau, die wollen jetzt eigentlich baden, und wie sie das schon jahrelang immer machen und dürfen aber nicht, weil es ein Gesetz gibt, das das verbietet.
Mir ist es auch so gegangen, diese Assoziationen zu unserer eigenen Zeit. Die Diskussion »Das Boot ist voll« thematisiert ja ihr ja auch in der Ausstellung. Damals hieß es, Flüchtlinge nur aus Rassengründen, zum Beispiel Juden, gelten nicht als politische Flüchtlinge. Das war im Sommer 1942, und nur wenige Wochen später war das ja, dass Anne Frank da direkt untertauchen musste, eben in Amsterdam, und zwar hinter so einer Drehbahn, hinter einem Drehbahn-Bücherschrank befand sich das Versteck. Und in diesem gleichen Jahr, das zeigt ihr ja in der Ausstellung, da habt ihr die Dokumente, sagt ein Bundesratsmitglied in der Schweiz, dass die Flüchtlinge auch eine Gefahr sein können für die eigene Bevölkerung und sie abzuweisen, aber immer noch menschlich sei, weil man dann keine falschen Erwartungen schürt und zweitens wenigstens die gut dann aufnehmen kann und betreuen kann und zu retten versuchen kann, die schon im Land sind. Also da hat man so Rationalisierungen, und das kommt einem doch dann sehr bekannt vor.
Ja, und dort halte ich mich halt auch an den anderen Beispiel. Ich glaube, es ist, ich weiß nicht mehr, wie der Herr geheiss hat, Grüninger, glaube ich, in St. Gallen, wo aber sich an den gewissen Verordnungen nicht gehalten hat oder im Gesetz nicht gehalten hat und trotzdem 3'000 Leute, also er hat es nicht mehr können richtig abschätzen, ungefähr 3'000 Leute trotzdem können retten oder einfach reinlassen, Flüchtlinge können reinlassen, obwohl er nicht hätte dürfen. Und erst Jahrzehnte später rehabilitiert ist worden, eigentlich von, weil er nicht gesetzeskonform sich verhalten hat, oder? Das heisst, auch in der, sag ich mal, eurer Krise hat es zur Ausstellung auch Beispiele von mutigen Leuten, die sich gegen Strom gesetzt haben, weil sie gemerkt haben, das ist, die Verhaltensweise ist nicht menschlich, oder? Was sie sagen, sie nicht richtig.
Also, Paul Grüninger ist ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, wie man sich nicht an die Verordnungen von oben tut halten, sondern eben was eigene Gewissen sagt oder die eigene Auffassung von der Menschlichkeit einem anleitet. Eben der Paul Grüninger, man weiß heute noch nicht, wie viele Leute das dank ihm in die Schweiz gekommen sind. Er hat das nie so genau gesagt. Und es gibt andere Helferinnen und Helfer, die Leute geholfen haben, in die Schweiz zu kommen. Wir haben in der Ausstellung Geschichte von der Anne-Marie Bigge. Sie ist eine junge Frau, die in Frankreich in einem Kinderheim gearbeitet hat und ist eine Försterstochter aus dem Jura und kennt sich darum im Wald sehr, sehr gut aus. Und sie hat 12 jüdische Flüchtlinge in die Schweiz gebracht, über die grüne Grenze, mit Hilfe auf der französischen Seite, also unter Gefahr für all die Helfer, und haben einzelne Leute können in die Schweiz bringen. Und das ist auch etwas, was sie selbstverständlich gemacht hat. Ihre Eltern haben ihr dann geholfen, die Leute unterzubringen. Und das ist dann, wenn die Flüchtlinge mal in der Schweiz waren, hat man sie nicht abgewiesen. Das ist wenigstens das. Aber eben bis sie dann in die Schweiz gekommen sind und wenn das auf dem offiziellen Weg nicht gegangen ist, dann hat man nur können illegal einreisen, eben so über die grüne Grenze. Oder wie es der Anne Frank ihren Onkel gemacht hat mit einer gefälschten ID.
Und ein anderer Onkel, der hat es von Frankreich aus versucht und hat es nicht geschafft, in die Schweiz zu kommen, ist umgekommen in einem Konzentrationslager. Und ich habe mich gefragt, hat denn die Familie Frank, also der Zweig in Amsterdam, auch versucht, in die Schweiz zu kommen?
Ich weiß nicht, ob sie versucht haben, in die Schweiz zu kommen. Sie haben sicher versucht, also ich kenne keinen Beleg dafür, dass sie versucht haben, in die Schweiz zu kommen, aber es gibt Schriftstücke, die belegen, dass sie versucht haben, auszureisen auf Amerika oder auf Südamerika. Das ist, das weiß man. Der Otto Frank hat für seine Familie um Einreise in den USA gebeten. Dann ist das Konsulat in Rotterdam zerbombt worden und ihr Antrag ist vernichtet worden. Also haben sie nochmal müssen von vorne anfangen. Und der Otto Frank hat alles probiert. Er hat dann probiert, seinen beiden Schwager zu schreiben, die um Hilfe zu beten, die vor ein paar Jahren vorher ausgewandert sind auf Amerika und in der Nähe von Boston geschafft haben. Und die haben aber nicht genug finanzielle Mittel gehabt, um dieser Familie zu helfen. Man musste Bürgschaft übernehmen und Kosten für das Einreisevisum. Und der Otto Frank schreibt dann einem Jugendfreund von ihm, das ist der Erb von den Macy's Kaufhäuser. Sie haben sich im Studium kennengelernt, also ein Mann, der sehr vermögend war und gute politische Kontakte hatte. Und der Otto Frank schreibt ihm dann und wir haben die Briefe gibt es noch und man merkt richtig, wie Otto Frank sich sehr schwer tut, um Hilfe zu beten, weil es ist ihm nie ein Recht, dass er jetzt da muss um finanzielle Hilfe beten. Ein Freund, der quasi, aber er weiß, es geht um Leben und Tod und er schreibt dann dem Nathan Strauss auch, es geht ihm nicht so sehr um sich selber und um seine Frau, sondern es geht ihnen einfach um ihre Kinder. Sie wollen ihre Kinder rausbekommen aus Holland und das sei die einzige Möglichkeit, die er sah. Und er wisse auch nicht, ob das erfolgreich sei, aber sie müssen jetzt einfach alles probieren. Und er kommt dann ein Visum über für Kuba und dann 10 Tage später treten die USA in Krieg ein und damit ist das Visum verliert seine Gültigkeit, die Grenzen von Amerika sind zu und es ist Otto Frank klar, dass er nicht wird können ausreisen und sie tun alle ihre Ressourcen von dort an ins Versteck investieren.
Nochmal zur Grenze, zur Situation an der Grenze. Mir ist ein Bild, sie hat sich sehr eingeprägt, diese Flüchtlingstracks, Leute, die aussehen, als wären sie aus dem Büro gekommen und aus irgendwelchen Fabriken. Und sie sind da mit Koffern unterwegs, irgendwie im Gebirge. Und da war das wohl so, dass der eidgenössische Pressedienst untersagt hat, solche Fotografien, solche Bilder den Schweizern zu zeigen.
Ja, es gibt Fotomaterial, wo im Bundesarchiv aufbewahrt wird mit einem Zensurstempel drauf. Also der Bund hat kontrolliert, was für Fotos, dass veröffentlicht werden und was die Öffentlichkeit soll erfahren.
Das Selbstbild war ja sehr stark. Die Schweiz ist ein Bollwerk der Demokratie gegen diese diktatorischen Staaten ringsum. Aber es gab da ja auch dann so Abkommen. Es gab mit Deutschland ein Abkommen, dass jüdische Bürger ein rotes J für Jude in ihren Reisepass gestempelt bekamen. Was hat es da damit auf sich dann gehabt? Oder was für Konsequenzen hatte das konkret, wenn die dann in die Schweiz kommen wollten?
Ja, Konsequenzen sind ganz klar gewesen, dass der Stempel ist eingeführt worden auf Bestreben von der Schweizer Behörden, die gesagt haben, sie müssen irgendwie eine Handhabe haben, um die jüdischen Leute, die an die Grenze kommen, können erkennen und um die zurückschicken. Und sie haben dann mit der deutschen Behörde, also ihr Anliegen an die deutsche Behörde getragen und sind die beiden Staaten haben sich darauf geeinigt, dass man Jüdinnen und Juden ein rotes J in Stempel macht. Und mit dem roten J haben natürlich die Schweizer Behörde dann ganz einfach können feststellen, ob jetzt das Jüdinnen und Juden sind, die wieder zurück, die abgewiesen werden und zurück ins Nazireich gewiesen werden, oder ob man sie einlassen kann. Und das ist für ganz viele Jüdinnen und Juden ist das ein Todesurteil gewesen, weil sie eben mit dem Papier dann nicht haben können aus Deutschland raus.
Eine Ausstellung mit dem Titel Anne Frank und die Schweiz, die auch fokussiert auf Verwandte, die zumindest in einen Onkel, der da an der Grenze abgewiesen wurde. Letztendlich wurden, glaube ich, 25.000 jüdische Menschen abgewiesen. Und da stellt sich eben die Frage nach einer Mitschuld. Wie hast du das empfunden, Luca? Was denkst du darüber, über die Frage nach einer möglichen Mitschuld auch der Schweiz?
Ja, es ist ja schwierig immer mit einem, es sind so viele Jahre vergangen, irgendwie immer außerhalb vom Kontext können gewisse Sachen nachzuempfinden und nachvollziehen. Weil, also, wenn ich die Ausstellung sehe, ich mache in sehr wenigen Schritten, mache ich ja 20 Jahre in kürzester Zeit und ich kann es einfach nicht verstehen. Aber trotzdem hat es recht viele Leute, die sich in dieser Situation hineinbegeben haben. Gewisse haben sich aufgelehnt, andere haben auch, wenn ich jetzt an den Politiker denke, kann ich vielleicht auch gewisse Befürchtungen verstehen, dass sie kooperieren und dafür nicht von Deutschland eingenommen werden oder nicht vom Naziregime eingenommen werden. Es ist schwierig, mit so einem Abstand alles können, zu verstehen. Aber in irgendeiner Form hat man trotzdem irgendwie eine Mitschuld getragen. Also wenn man jetzt die Sachen also spätestens dann, wenn man die Leute abgewiesen hat. Die Mitschuld haben wir auch in anderen Formen gesehen, auch vielleicht jetzt in dem Zusammenhang im Kunsthaus, was darum ist gegangen, welche Kunst darf man ja ausstellen.
Sammlung Bühle war
genau, das genau, meinst du? Das heisst, in irgendeiner Form haben wir kooperiert, meistens war ja wirtschaftlicher Art gewesen, die Kooperation, oder haben wir versucht, weiterhin zu kooperieren und einen wirtschaftlichen Bezug zu haben. Und wo es dann darum ist gegangen, die Flüchtlinge ja aufzunehmen, die haben wir wieder abgewiesen. Das heisst, diesbezüglich trägt die Schweiz sicher eine Mitverantwortung. Aber das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie es du siehst, Rebecca, oder wie du jetzt aussiehst. Du hast ja mit einem Thema befasst, über eine längere Zeit jetzt. Und hast in Akten dürfen reinschauen, die wir nicht kennen vielleicht. Und siehst du es vielleicht anders? Oder kannst du gewisse Sachen relativieren? Ich weiß es nicht.
Nein, ich glaube, es gibt da nichts zu relativieren. Es ist, eben, man weiss ungefähr, wie viele Flüchtlinge, wie viele jüdische Flüchtlinge in die Schweiz gekommen sind während dem Zweiten Weltkrieg. Man weiss nicht so genau, wie viele das abgewiesen worden sind. Da gibt es Grenzbeamte, die Listen geführt haben, und es gibt aber Grenzbeamte, die keine Listen geführt haben. Von dem her weiss man es zum Teil gar nicht einmal so genau. Und es gibt aber, wenn es keine Listen gibt, dann gibt es vielleicht andere Dokumente. Ein Briefwechsel, wo ich mich erinnere daran, ist von einem gewissen Soldat Neff. Das ist eine Geschichte, die im Archiv für Zeitgeschichte aufbewahrt wird, wo die NZZ etwas dazu gemacht hat. Das ist ein Soldat, der aus der Ostschweiz ist, und der ist an der Südgrenze irgendwann im Tessin eingesetzt, und der schreibt dann seiner Frau heim, wie schlimm dass das für ihn ist, die Leute abzuweisen, die kommen, und er weiss genau, dass er sie zurück in den Tod schickt, und er muss das machen, weil das ist sein Auftrag und das ist die Verordnung, und es bricht ihm aber das Herz, das zu machen, und kann es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Also die Geschichte gibt es dann auch, aber die offizielle Schweiz hat eine Mitverantwortung und eine Mitschuld.
Die Ausstellung lässt da auch keine Deutlichkeit vermissen. Es steht ja dann ganz deutlich, 25.000 jüdische Menschen, also während des Krieges, in den fast sicheren Tod geschickt. Die Schweiz trägt eine Mitschuld an ihrem Schicksal. So steht das ja in der Ausstellung. Gab es da irgendwelche Diskussionen oder war da von Anfang an klar?
Nein, das so. Ist heute unbestritten. Das sind auch dank der Forschungen vom Berger-Bericht in den 90er Jahren ist das der Stand der Forschung.
Und nicht nur war es vielen verwehrt, reinzukommen, auch diejenigen, die das große Glück hatten, in der Schweiz zu sein, auch das macht die Ausstellung deutlich, hatten ziemlich lange einen unsicheren Status. Das lässt sich auch wieder, oder ihr macht das auch wieder an der Familie Frank fest, nämlich da war das so, dass Deutschland praktisch denen, die schon im Ausland lebten, in dem Fall die auch die Großmutter von Anne Frank seit 1933 schon in Basel lebte, den Bürgerstatus aberkannt haben und die kamen dann in diese merkwürdige Situation und ja auch beklemmende, dass sie als Staatenlose von der Schweiz dann gar nicht eingebürgert wurden. Und Hannah Arendt hat sehr viel darüber nachgedacht, dass diese Verknüpfung von Menschenrechten und Bürgerrechten problematisch ist, nämlich im Ernstfall dann gar nichts nützt, weil wenn kein Staat sich für dich zuständig fühlt, dann bist du ja eigentlich schutzlos.
Ja, genau. Das Nazi-Deutschland hat der schon ausgewanderten Jüdinnen und Juden 1941 die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. Und das ist für die Anne, ihre Tante und ihre Familie und dann ihre Großmutter dann so gewesen, dass sie 1942 im April einen Brief bekommen haben vom deutschen Konsulat mit der Information, sie müssten jetzt ihre deutschen Pässe abgeben. Und damit sind sie dann von einem Tag auf den anderen staatenlos und haben keine Staatsangehörigkeit mehr. Und sie versuchen sich dann einzubürgern zu lassen in der Schweiz und das gelingt ihnen aber nicht, mehrfach nicht. Das gelingt ihnen erst 1952 beim dritten Versuch. Dann kommen sie die Schweizer Staatsbürgerschaft über. Und was das dann geheissen hat für das Gefühl von der Sicherheit, wenn der Ernährer der Familie kein Einkommen mehr hat, seine Stelle verloren hat und die ganze Familie keine Staatsbürgerschaft mehr hat, dass man staatenlos ist und ohne Arbeit. Ich glaube, das können wir uns gar nicht recht vorstellen, was das mit einem macht, was das für einen bedeutet.
Das mit dem Tagebuch, darauf fokussiert ihr und ihr habt auch dieses Tagebuch tatsächlich. Ihr stellt das aus, also das ist so ein Buch mit so einem karierten Stoffeinband, so irgendwie wattiert. Ich kenne solche Tagebücher noch aus meiner Kindheit und Jugend. Ein Punkt ist auch, dass ihr sagt, das Publikmachen ist ja auch von der Schweiz aus erfolgt. Das ist ja vielen gar nicht so bewusst. Und im letzten Raum ist das auch ganz stark ein Thema. Luca, wie hast du das empfunden, diesen letzten Raum, dieses Kapitel, wo es ja auch um Vermarktung dieser Geschichte geht?
Das hat mich dann überrascht, das habe ich vorher nicht gewusst. Dass das dann, es, ohne jetzt irgendwie oberflächlich zu tönen, es gibt ja nichts, wo die Gräueltaten wettmachen können, habe ich zumindest gesagt, wenigstens ist das dann später, hat es die Berichterstattung in irgendeiner Form stattgefunden. Das Buch sehe ich dann aus Mahnmal, es ist exemplarisch, also es gibt ein Leben. Und ich habe mir gedacht, was hat die Person uns alles noch geben können? Also jetzt neben dem, dass durch ihre Kunst, aber durch ihr Leben, was hat sie noch alles können schenken und jetzt mal Millionen multipliziert. Und dann bin ich ein bisschen versöhnend rausgegangen, so habe ich es gespürt, also so habe ich es emotional aufgenommen, so nach dem Motto, wenigstens hat das dann anschliessend geklappt. Nicht, dass es irgendetwas hat sollen, wie wettmachen oder kompensieren, aber zumindest das, dass es möglichst viel vervielfältigt wird und auch verteilt wird.
Ich glaube, das war ein zentrales Anliegen von Otto Frank, auch, dass er das Tagebuch von seiner Tochter publizieren kann und damit er hat sich das Leben lang dafür eingesetzt, für Friedensarbeit, für Menschenrechte und dass das Vermächtnis von seiner Tochter eben in die Welt rauskommt, das ist seine Lebensaufgabe gewesen nachher. Das ist sicher ganz richtig mitbekommen, das ist sein starker Wunsch gewesen, dass das nicht mehr passiert und dass er da alles, wo in seiner Macht steht, auch dafür tut. Und das hat er eben ab 1952 dann aus der Schweiz rausgemacht.
Von antisemitischer Seite gab es ja auch immer den Vorwurf des Shoah-Business, also dass man ein Business draus macht. Es gab sogar wiederholt den Vorwurf, das sei ein literarischer Schwindel, dieses Tagebuch. Das reißt ihr kurz an. Gab es da auch die Sorge, wenn man da ein bisschen weiter reingeht, dass man auch missverstanden werden kann?
Uns war es wichtig, dass wir das thematisieren. Wir haben einen kurzen Ausschnitt von einem Video mit Miriam Pressler, mit der Übersetzerin, wo sagt, wie die verschiedenen Versionen zustande gekommen sind. Weil das ist einer der Vorwürfe, dass der Otto Frank das gar kein Teenager-Mädchen geschrieben hat, sondern dass der Otto Frank das dann selber fabriziert hat. Und er hat ja auch noch Sachen weggelassen. Und was hat er dann noch dazu gedichtet? Das ist so ein Vorwurf. Und sie erklärt, wie das ist mit diesen verschiedenen Versionen und was, dass er aus welchen Gründen weggelassen hat. Und uns war es wichtig, dass wir den Vorwurf der Fälschung ansprechen können, weil auch das immer wieder ein Thema ist. Also das Tagebuch ist eine Fälschung und das ist gar nicht... hat nie so stattgefunden und ein Teenager kann das sowieso nicht so eloquent beschreiben. Und das sind immer, also die Vorwürfe gibt es auch heute noch. Der Otto Frank ist sein Leben lang gegen die vorgegangen, juristisch. Er hat sich vor Gericht mehrfach das Recht erstritten, die können zum Schweigen zu bringen. Und die kommen immer aus dem gleichen Ecken, das sind Holocaust-Lügner.
Das Tagebuch ist ja einfach ein ganz berührendes Dokument. Wie geht es euch damit, wenn so etwas zum Broadway-Musical gemacht wurde? Nämlich, das dauerte gar nicht so lang. In den 50er Jahren war das ein Broadway-Musical und dann ist es auch in den Kinos gekommen als verschiedenste Verfilmungen. Wie geht es euch damit, wenn das so zum Unterhaltungsgenre wird?
Der Otto Frank hat die Adaptionen begleitet. Also er war dabei, wo das für die Bühne umgeschrieben worden ist, das Tagebuch. Er war da sehr stark involviert gewesen. Er hat allerdings das Stück nie auf der Bühne gesehen. Er hat immer gesagt, das wäre ihm zu viel. Aber er war sehr nahe bei dieser Produktion und das war in seinem Sinn gewesen, gleich wie das Erscheinen in möglichst vielen Übersetzungen auch in seinem Sinn war. Er hat das möglichst viel Leute von diesem Tagebuch erfahren und von dem, oder das Tagebuch können lesen. Das ist sicher in seinem Sinn.
Da gibt es verschiedene Stimmen, eben auch von Holocaust-Überlebenden. Die einen, die sagen, ja, das war wichtig, damit überhaupt das Bewusstsein geweckt wird. Aber es gibt auch andere, wie zum Beispiel Elie Wiesel, der von einer Trivialisierung des Holocaust gesprochen hat, im Blick jetzt auf diese Holocaust-Serie aus Ende der 70er Jahre und gesagt hat, ein ontologisches Ereignis wird in eine Seifenoper verwandelt. Also bis zu einem gewissen Grad könnte man hier schon auch sagen, ein ontologisches Ereignis wird in ein Broadway-Musical verwandelt.
Ich sehe... Also das Tagebuch sehe ich aus Verbindung, aus sehr authentischer Verbindung zu einer Person. Jetzt, und die Person mit einem Namen, der Anne Frank heisst und das irgendwo geboren ist worden und irgendwo aufgewachsen ist. Und für mich ist sage ich mal, das Tagebuch nicht, sage ich mal, ich sehe schon, dass die Verbindung zum Bewusstsein wichtig war und ein bisschen plastisch das Leben von dieser Person noch nachzuempfinden. Aber eigentlich ist, sage ich mal, aus literarischer Sicht bin ich sowieso die falsche Person, um so etwas zu beurteilen. Mir hat es einfach plastisch vor Augen geführt, was so eine Person in diesem Alter empfunden hat, welche Ängste sie hatte, wie sich das könnte anfühlen könnte, wenn man jahrelang eingesperrt ist, in einem Versteck ist. Und alles, was dann noch gekommen ist einfach unglaublich schlimm. Und man kann es nicht rückgängig machen, aber man soll es einfach nicht vergessen, damit es einfach nicht noch einmal passiert. Ja.
Anne Franks Tagebuch wird immer eines der großen Bücher der Weltliteratur sein. Sie ist nicht die Einzige, die Tagebücher geschrieben hat. Ich bin lang in Berlin, ich habe früher in Berlin gelebt, an diesem Holocaust-Mahnmal vorbeigelaufen und durchgelaufen und habe erst kürzlich entdeckt, da ist ja drunter nochmal ein Riesenmuseum. Und da kann man auch Schicksalen begegnen und Tagebuchauszügen. Und auch das ist sehr berührend. Da möchte ich überleiten und dich fragen, Rebecca, es gibt ja auch in der Schweiz eine Diskussion, ob man auch hier ein Holocaust-Monument machen sollte. Kannst du uns da ein kurzes Update geben? Wie ist denn da der Stand der Dinge und der Diskussion?
Ja, genau. Wir haben für die Ausstellung, haben wir uns gefragt im letzten Kapitel von der Ausstellung, was passiert, wenn Zeitzeugen nicht mehr da sind. Und Gedenkorte sind eine Möglichkeit, um das Gedenken wach zu halten. In der Schweiz gibt es, also international gibt es, wie du gesagt hast, natürlich bereits Gedenkorte, eben das Mahnmal in Berlin. Und national in der Schweiz gibt es, es gibt noch kein nationales Mahnmal, aber es gibt verschiedene Gedenkorte in der Schweiz, zum Beispiel auf jüdischen Friedhöfen oder das Paul-Grüniger-Stadion. Das Fußballstadion ist auch eine Art Gedenken. Und dann ist aber im Moment wirklich in Diskussion, dass es ein nationales Mahnmal soll geben soll. Und der National- und der Ständerat haben das Geschäft jetzt zurückgegeben an den Bundesrat. Und die Frage ist jetzt von der Ausgestaltung von dem, wo soll das stehen und wie soll das aussehen und was soll dort vermittelt werden.
Vielen Dank für dieses Update. Der nächste Stammtisch mit Reformiert Punkt wird nach der Sommerpause sein. Und ich wünsche euch allen möglichst unbeschwerte Ferien. Und im Landesmuseum Zürich, wenn ihr die Gelegenheit habt, ist diese Ausstellung Anne Frank und die Schweiz noch bis 6. November zu sehen. Und ich möchte zum Schluss einen Satz von Anne Frank zitieren, der auch in der Ausstellung vorkommt. Und zwar hat sie ihn in der Prinsengracht, in diesem Versteck, in diesem Haus in Amsterdam, im Dachboden offenbar öfter an dem Dachfenster gesessen und dieses Träumen am Dachfenster, da hat sie gesagt, solange es das gibt, kann ich nicht traurig sein. Vielen Dank an euch beide, dass ihr heute mit diskutiert habt.
Merci.
Revlab. Ja.